Deutschlandfunk, Firmenporträt.
Dieser Aufzug ist immer noch eine Attraktion. 6x6 Meter ist er groß, ein komplettes, bewegliches Büro für den Chef. Mit Waschbecken, Heizung und Klimaanlage. Wir beginnen die Batya-Geschichte hier eigentlich vom Ende her, erzählt Silvi Letschikova vom Batya-Museum in Zlín. Ende der 1930er Jahre erreichte die Firma Batya ihren Höhepunkt und ließ dieses neue Verwaltungsgebäude errichten, den Zlíner Wolkenkratzer. Angefangen hat es 1894. Tomáš Batya, ein junger Schuhmacher in Zlín, steht kurz vor der Pleite. Aus purer Not produziert er Schuhe aus Lederresten und Segeltuch. Und die erweisen sich als der Renner. Von da an wird expandiert. Der alte Batya war mit Ford vergleichbar, sagt der Historiker Zdeněk Pokluda. Er war ein großer Unternehmer, Organisator und eine wichtige Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Bei Ford in den USA lernt Tomáš Batya, was industrielle Effizienz bedeutet. Zurück in Zlín führt er das Fließband für die Schuhproduktion ein. Seine Arbeiter verdienen ein Drittel mehr als üblich, produzieren aber dafür auch viel mehr und billiger. Sie sind am Gewinn beteiligt, an Verlusten allerdings auch. Der Profit ist trotzdem enorm und Batyas Schuhe können sich auch die armen Leute leisten. Die Hälfte der Weltbevölkerung läuft barfuß und nur 5% sind mit guten Schuhen ausgestattet. Da sieht man, wie wenig wir bisher erreicht haben und was für ein Stück Arbeit auf die Schuhmacher der Welt wartet. Auch die Soldaten von Kaiser Franz Josef tragen im Ersten Weltkrieg Stiefel von Batya, ein Riesenauftrag. Dafür werden seine Arbeiter nicht zum Militär eingezogen. In Zlín lässt er nach dem Krieg abseits vom alten Zentrum eine Fabrik nach der anderen errichten. Ein neues Stadtviertel entsteht, ein funktionalistisches Ensemble, rote Ziegel von weißen Betonbändern umrahmt, rund 60 Gebäude. Dazu Einkaufszentrum und Gemeinschaftshaus. Für die Arbeiter lässt der Chef rund 2000 Kleinsthäuser bauen. Es ging nicht nur um harte Arbeit. Wenn man für diese Firma arbeitete, gehörte man ihr. Man wohnte in Batya-Häusern, kaufte Batya-Sachen ein. Alles war kontrolliert, auf Arbeit wie zu Hause. Das war nicht jedermanns Sache. Tomáš Batya pflegt einen patriarchalischen Führungsstil, vermengt mit Lebensreformgedanken und einer Vision. 1924 hat Batya gesagt, dass er aus seinen Angestellten Kapitalisten machen will. Seit dem Moment hat sich die ganze Linke gegen ihn verschworen. 1932 beschäftigt Batya weltweit 31.000 Mitarbeiter. Der Konzern produziert 36 Millionen Schuhe pro Jahr. Seine 2.500 Schuhgeschäfte finden sich zwischen Chicago und Singapur. Im selben Jahr stirbt Tomáš Batya bei einem Flugzeugabsturz. Sein jüngerer Halbbruder Jan übernimmt die Firma in Zlín bis in die Zeit der deutschen Besatzung. 1941 emigriert er nach Brasilien und gründet dort Batya-Städte mit Schuhfabriken. Tomáš Batya Junior, der Sohn des Gründers, ist schon vorher nach Kanada gegangen und hat dort ebenfalls einen Schuhkonzern unter dem Familiennamen gegründet. In der Tschechoslowakei wird das Unternehmen gleich nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht. Die Kommunisten sorgen später dafür, dass der Name Batya ganz verschwindet, wie auch der Stadtnamen. Bis zur samtenen Revolution heißt Zlín Gottwaldov nach dem Chef der Kommunisten.
Tomáš Batya Junior kam zu uns schon im Dezember 1989 und in Zlín war ein großes Zusammentreffen. 30.000 Menschen haben Herr Batya gefeiert, ja. Und es war auch symbolisch.
Es gab Pläne, Versprechungen, Erwartungen der Menschen in Zlín. Sie waren glücklich, dass er wieder da war. Jetzt wird alles wieder gut. Aber nichts ist passiert. Aber wenn die Familie Batya ihr Eigentum zurückhaben wollte, musste sie es vom Staat kaufen. Sie erwirbt aber nur eine Schuhfabrik, die außerhalb von Zlín liegt. Und eine Kette von Schuhläden in Tschechien, darunter den Flagship Store am Prager Wenzelsplatz. Zlín durchlebt danach eine schwere Zeit. Batya-Schuhe werden hier nicht mehr hergestellt. Die funktionalistischen Werkhallen sind seit 2004 restauriert worden und gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Inzwischen haben sich hier neue Firmen und Start-ups niedergelassen. Für das Erbe der Bhatias, immer noch ein Weltkonzern, ist inzwischen Thomas Archer Bhatia zuständig, der Urenkel des Gründers. Ich denke, diese Botschaft, die Geschichte von Thomas Bhatia ist immer noch wichtig. Ein grandioses Erbe für das Land und ich hoffe, man kann darauf aufbauen.